Hallo und herzlich willkommen in einer neuen postösterlichen Folge vom PTA Heute Podcast. Während einige von euch vielleicht am Wochenende Eier gesucht haben, habe ich uns mal wieder die spannendsten Themen der letzten Woche zusammengesucht. Und obwohl die Woche kurz war, kam da einiges zusammen. Hallo, ich bin Benedikt Richter und ich dachte mir, wir sprechen heute mal über neue Warnhinweise bei Oxycodon und Fentanyl, darüber, dass Ibuprofen und Naproxen den Geschmackssinn beeinflussen können, über Capsaicin-Pflaster bei neuropathischen Schmerzen und natürlich auch über die falschen Messwerte bei Blutzuckermessgeräten von CGM. Ihr seht, heute wird es wirklich praxisnah, daher legen wir doch direkt los. Die Wirkstoffklasse der Opioide ist Segen und Fluch zugleich, kann man sagen. Aus ihr kommen die effizientesten Schmerzmittel, die wir haben, aber eben auch stark abhängig machende Arzneistoffe. Nicht ohne Grund fallen sie unter das Betäubungsmittelgesetz und sind nur mit einem speziellen BTM-Rezept abgabefähig. Oxycodon und Fentanyl gehören wahrscheinlich zu den bekanntesten Vertretern dieser Wirkstoffgruppe. In unzähligen Serien, vor allem aus den USA, nehmen die ProtagonistInnen beide Wirkstoffe, um durch ihren Tag zu kommen oder um eine Storyline rund um Abhängigkeit so richtig dramatisch zu gestalten. Man sollte meinen, das reicht, damit auch der Letzte verstanden hat, dass diese Wirkstoffe ein hohes Abhängigkeitspotenzial bergen. Schaut man aber in die Packungsbeilagen dieser Medikamente, dann könnte der Eindruck entstehen, dass den Herstellern dieser Hinweis gar nicht so wichtig ist. Der ist nicht großartig hervorgehoben oder kenntlich gemacht. Nö, tatsächlich steht der Hinweis auf das Risiko einer körperlichen und psychischen Abhängigkeit mit entsprechenden Entzugserscheinungen und die Möglichkeit eines Gewöhnungseffektes neben allen anderen Hinweisen wie dem gebotenen Verzicht auf Grapefruit oder auf das eingeschränkte Reaktionsvermögen. In diesen Teil der Packungsbeilage wagt sich ja kaum jemand vor. Das wird jetzt aber anders. Blackbox ist das Zauberwort, also ein schwarzer Kasten, in dem sich künftig folgender Hinweis findet. Dieses Arzneimittel enthält das Opioid, Oxycodon oder Fentanyl. Es kann abhängig und oder süchtig machen. Ja, der ist jetzt unübersehbar in jeder Packungsbeilage zu finden, zumindest für Monoarzneimittel mit dem Wirkstoff Oxycodon und transdermale Pflaster mit dem Wirkstoff Fentanyl. Die Aufnahme des Blackbox-Hinweises in andere Darreichungsformen und in Kombipräparate wird bereits von ExpertInnen empfohlen, aber noch nicht umgesetzt. Steht bei euch jetzt ein Patient in der Apotheke und ist irritiert von diesem Blackbox-Hinweis, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ein plötzliches Absetzen nicht ratsam ist, weil es dabei zu starken Problemen wie Entzugserscheinungen kommen kann. In Rücksprache mit dem Arzt sollte der Patient das Medikament ausschleichend dosieren und dann absetzen. Ja, dann kommen wir mal von den starken Schmerzmitteln zu denen, die viele im Schrank haben. Ibuprofen und Naproxen. Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass diese Wirkstoffe den Geschmackssinn beeinflussen können. Wir schauen uns mal an, wie man darauf kam. Seit mehr als 40 Jahren weiß man, dass die Einnahme von 600 Milligramm Ibuprofen dreimal täglich bei hyperglykämischen PatientInnen mit Typ-2-Diabetes den Blutglukosespiegel um 20 Milligramm pro Deziliter senken kann. Warum das so ist, hat Forschende des US-amerikanischen Monell Chemical Senses Centers interessiert und die haben das untersucht. Und in ihren Untersuchungen konnten sie zeigen, dass die nicht-steroidalen Antiphlogistika, Ibuprofen und Naproxen, die Geschmacksrezeptoren für süß hemmen. Die wirken dadurch modulierend auf den Glukosestoffwechsel. Um zu verstehen, was da genau passiert, müssen wir leider ein bisschen chemisch werden. Nicht meine Stärke, aber wir versuchen es gemeinsam. In unserem Körper gibt es TAS1, R2, TAS1, R3 Rezeptoren. Die stehen für Human Sweet Taste Receptor Type 1, Member 2 bzw. 3. Also die Rezeptoren für den süßen Geschmack. Die werden durch Saccharose, Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe aktiviert und sind dadurch für die Wahrnehmung des süßen Geschmacks verantwortlich. Jetzt wird's spannend. Lactisol ist ein Inhibitor für diese Rezeptoren. Und Lactisol besitzt im Molekül eine Phenylpropionsäuregruppe, genauso wie Ibuprofen und Naproxen als zwei Arylpropionsäure-Derivate. Diese Stoffe können die Rezeptoren also quasi blockieren. Das in der Theorie, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? In der Studie ließen die WissenschaftlerInnen gesunde Probanden Mundspülungen mit Ibuprofen und Naproxen-Lösungen verschiedener Konzentrationen durchführen. Im Anschluss sollten die Teilnehmenden den Geschmack von Saccharose, Fructose und Sucralose-Lösungen beurteilen. Die StudienautorInnen konnten zeigen, dass die Analgetika die Wahrnehmung des süßen Geschmacks sowohl von Zucker als auch von Süßstoffen dosisabhängig und signifikant reduzierten. Auf andere Geschmacksreize wie salzig, bitter und sauer hatten sie keinen Einfluss. Lediglich beim herzhaften Geschmack, der auch Umami genannt wird, zeigte sich eine leichte Tendenz zur schlechteren Wahrnehmung. Wenn ihr nicht wisst, wie Umami schmeckt, einfach mal einen kleinen Löffel Instantbrühe essen. Das ist Umami. Die THS1, R2, THS1, R3 Rezeptoren finden wir aber nicht nur in der Mundschleimhaut, sondern auch im Darm, im Dickdarm, im Pankreas, der Skelettmuskulatur, dem Fettgewebe sowie im zentralen Nervensystem. Hier wird ihnen eine modulierende Funktion sowohl im Glucose- als auch im Lipidstoffwechsel zugeschrieben. Und noch etwas Spannendes haben die Forschenden herausgefunden. In einem weiteren Experiment konnten sie zeigen, dass Ibuprofen in physiologischer Konzentration die durch Zucker ausgelösten Effekte in der Zelle reduzierte. Ibuprofen beeinflusst diesen Ergebnissen zufolge also nicht nur die Geschmackswahrnehmung, sondern auch die metabolischen Effekte von Glucose, was die Erkenntnis von vor 40 Jahren erklären könnte. Also bekommen ab jetzt alle Menschen mit Diabetes Ibuprofen? Nö, natürlich nicht. Eine Dauereinnahme birgt ja immer noch das relevante Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen und ein verändertes Blutungsrisiko. Und die Forschenden weisen auch noch darauf hin, dass die häufige Einnahme der NSAR über den beschriebenen Mechanismus auch zu unerwünschten metabolischen Effekten führen könnte. Ja, heute greifen unsere Themen so richtig schön ineinander. Sowohl die Blutzuckermesswerte bei CGM-Systemen als auch die neuropathischen Schmerzen würden sich hier jetzt anbieten. Aber ich würde sagen, wir heben uns die Blutzuckerwerte für den Schluss auf und sprechen jetzt über Capsaicin bei neuropathischen Schmerzen. Und damit meine ich jetzt gar nicht unsere Wärmepflaster, die man leider auch in der Drogerie mittlerweile kaufen kann, obwohl ich persönlich die recht beratungsintensiv finde. Nein, ich spreche von Cutensa, einem verschreibungspflichtigen Pflaster mit einer hohen Konzentration an Capsaicin. Eingesetzt wird Cutensa zur lokalen Behandlung von neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen. Im Gegensatz zu den freiverkäuflichen Wärmepflastern darf Cutensa nur durch einen Arzt oder unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Neuropathische Schmerzen treten infolge von Nervenschädigungen auf. Dabei handelt es sich häufig um sehr starke Schmerzen, die von neurologischen Ausfällen begleitet sein können. Auch kann es zu Fehlfunktionen der von den Neuronen beteiligten Muskeln kommen. Als Ursachen gelten Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Multiple Sklerose oder Diabetes mellitus, aber auch nach Verletzungen oder im Rahmen einer Chemotherapie können neuropathische Schmerzen häufig aufkommen. Wieso hilft jetzt Capsaicin bei neuropathischen Schmerzen? Capsaicin ist ein Alkaloid aus den Pflanzen der Gattung Capsicum oder Paprika und es reizt bestimmte Neuronen, die für die Wahrnehmung von Schmerz und Wärme verantwortlich sind. Capsaicin als Substanz ist nicht wasserlöslich. Deshalb hilft zum Beispiel auch das Trinken von Wasser nach scharfem Essen nie wirklich viel. Hilfreich gegen die Schärfe sind hingegen fetthaltige Milchprodukte, wie zum Beispiel Joghurt, Quark oder auch Milch, weil Capsaicin fett- und auch alkohollöslich ist. Es bedeutet übrigens auch, dass das Händewaschen nach dem Arbeiten mit Chilischoten in der Küche nicht viel bringt. Um den Wirkmechanismus beim Capsaicin zu verstehen, muss ich euch erstmal die TRPV1-Rezeptoren vorstellen. Die spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Schmerzsignalen. Bei neuropathischen Schmerzen sind sensorische Nervenfasern mit diesen Rezeptoren oft hyperaktiv. Beim Auftragen auf die Haut wirkt Capsaicin als hochselektiver Agonist an diesen Rezeptoren. Das erklärt den Effekt bei neuropathischen Schmerzen. Die topische Anwendung von hochdosiertem Capsaicin führt durch Überstimulation zu einer längerfristigen reversiblen Deaktivierung dieser Schmerzrezeptoren und sorgt damit für eine effektive Linderung der Schmerzen. Unsere schon erwähnten Pflaster mit niedrig dosiertem Capsaicin werden zur Linderung von Muskelschmerzen angewendet. Dabei ist es so, dass das Capsaicin die Durchblutung anregt und damit für eine Entspannung der Muskulatur sorgt. Solche Wärmepflaster können bis zu 12 Stunden auf der Haut verbleiben. Eine erneute Anwendung ist bereits nach einer Wartezeit von 12 Stunden möglich. Durch eine hochdosierte dermale Anwendung von Capsaicin wie in Cutensa werden dagegen die Schmerzrezeptoren gezielt überstimuliert und sollen damit über einen längeren Zeitraum desensibilisiert werden. Dieses Pflaster darf nur für einen kurzen Zeitraum auf der Haut verweilen. bei einer Behandlung am Fuß 30 Minuten und an anderen Hautstellen 60 Minuten. Zwischen den einzelnen Anwendungen müssen mindestens 90 Tage liegen. Cutensa darf, wie wir wissen, nur durch Fachpersonal aufgebracht werden. Daher haben wir in der Apotheke eigentlich nicht viel zur Anwendung zu beraten, aber es schadet sicher nicht, darüber Bescheid zu wissen. Zuerst markiert der Arzt die schmerzenden Hautstellen mit einem Stift. Die Haut muss unverletzt, trocken und unbehaart sein. Ist die Stelle behaart, sollten die Haare mit einer Schere gekürzt werden. Rasieren sollte man dort nicht, da dabei kleine Verletzungen entstehen können. Keinesfalls darf das Pflaster in die Nähe von Augen oder Schleimhäuten gelangen, deshalb ist die Anwendung am Kopf sowie in der Nähe der Augen nicht erlaubt. Bei der Anwendung des Pflasters kann Capsaicin in die Luft gelangen und zu Husten und Niesen führen, deshalb wird das Tragen eines Mundschutzes sowie einer Schutzbrille empfohlen. Das Pflaster selbst darf nur mit Handschuhen angefasst werden, die müssen aus Nitril sein, denn Latexhandschuhe bieten keinen ausreichenden Schutz. Um die auftretenden Schmerzen während der Anwendung gering zu halten, kann vor dem Aufkleben des Pflasters ein Lokalanästhetikum wie Lidocain 4% auf die Haut aufgetragen werden. Auch kann der Patient vorab ein orales Analgetikum einnehmen. Beim Entfernen des Pflasters wird dieses langsam nach innen gerollt und in einem Beutel für medizinischen Abfall entsorgt. Um mögliche Reste an Capsaicin zu entfernen, wird auf die behandelte Haut ein Reinigungsgel aufgetragen, das nach einer Einwirkzeit von einer Minute mit Verbandmol wieder abgewischt wird. Zur Linderung der Schmerzen kann die Hautfläche auch mit einer Kühlkompresse gekühlt werden. Wichtige Hinweise, die wir mitgeben sollten, sind zum Beispiel, dass das Pflaster zu Hause liegend gelagert werden sollte, dass man die entsprechende Hautstelle 48 Stunden vor der Behandlung nicht rasieren sollte und dass die Hautstelle am Tag der Behandlung nicht mehr eingecremt werden darf. Nach der Anwendung sollte die Applikationsstelle für einige Zeit möglichst nicht berührt werden, weil noch enthaltenes Capsaicin austreten kann. Das behandelte Hautareal kann für einige Tage empfindlich gegenüber Hitzeeinwirkungen wie heißes Duschen oder Sonneneinstrahlung reagieren. So, und damit kommen wir zu dem Thema, das letzte Woche meinen Social Media Feed beherrscht hat. Falsche Blutzuckerwerte. Wie kann das passieren? Darauf aufmerksam gemacht hat Dr. Med. Laura Dahlhaus, Allgemeinärztin in Borken im schönen Münsterland. Anfang April schilderte sie in einem Kurzvideo auf LinkedIn einen Fall aus der Praxis. Ein insulinpflichtiger Diabetiker, der seinen Blutzuckerspiegel kontinuierlich mit einem Freestyle Libre-Sensor des Herstellers Abbott misst. Vorstellig sei er geworden, nachdem auch der zweite Sensor dauerhaft sehr niedrige Blutzuckerwerte angezeigt hatte. Der Patient habe 3 Wochen lang kein Insulin mehr gespritzt und große Mengen Cola getrunken, ohne dass sich der angezeigte Blutzucker aus dem Unterzucker bewegt hätte. Das Nachmessen in der Praxis habe dann einen Wert von 158 Milligramm pro Deziliter ergeben, während der Sensor nur 45 Milligramm pro Deziliter gezeigt hat. Schockierend, oder? Ja, die Kommentare unter dem Post, die gehen in 2 Richtungen. Einige Kommentatoren bestätigen die Erfahrungen der Ärztin und wiederum andere sehen hier ein ganz großes Problem. Ein Kommentar lautet zum Beispiel: Liebe Hausärzte, bitte lasst die Finger von Technik, die ihr nicht versteht. Schickt eure Diabetespatienten zum Diabetologen, dort werden sie besser geschult und viele Probleme könnten so vermieden werden. Mediziner Dr. Med. Norman Feldmann weist außerdem auf ein nicht optimales Verhalten des Patienten hin. Nur weil man ein CGM-System nutzt, bedeutet es nicht, dass man nicht mehr blutig nachmessen muss oder sollte. Es gibt sehr viele Fehlerquellen bei den Sensoren. Ihr Beispiel zeigt, der Patient weiß gar nicht, was er da so macht. Nach 3 Wochen erst auf die Idee zu kommen, das System arbeitet nicht richtig, ist schon abenteuerlich. So das Zitat. Auch der Hersteller Abbott antwortete auf den Post und schrieb ein Statement an die Deutsche Apothekerzeitung. Wir können bestätigen, dass es keine fehlerhafte Charge gibt und keine Produkt- oder Qualitätsprobleme vorliegen. Es ist unser Ziel, eine genaue und zuverlässige Diabetestechnologie anzubieten und wir möchten sicherstellen, dass jeder eine positive Erfahrung mit einem Freestyle Libre Produkt macht. Wir haben Dr. Dahlhaus kontaktiert, um mehr über die Erfahrung ihrer Patienten zu erfahren. Dass es Abweichungen geben kann zwischen den CGM-Sensoren und Referenzmethoden, ist ein Fakt. In einer Studie mit 15 Nicht-Diabetikern lagen die Messwerte um durchschnittlich 16 Milligramm pro Deziliter über denen der Referenzmessung. Laut Diabetesberaterin Daniela Lanig war die absolute Differenz mit 9,3% im Rahmen dessen, was laut Norm erlaubt ist. Apothekenteams können KundInnen, die CGM-Sensoren verwenden, raten oder anbieten, regelmäßig sowie bei unplausiblen durch den Sensor angezeigten Werten Referenzmessungen durchzuführen. Außerdem kann es ratsam sein zu prüfen, ob der Sensor richtig und an einer dafür geeigneten Stelle sitzt. Haftet der Sensor nicht richtig, können dem Kunden Tipps zum Anbringen gegeben werden. Die Stelle sollte sauber, insbesondere frei von Schweiß, Fett und Kosmetika, trocken und bei Bedarf auch rasiert sein. Vor dem Einsetzen ist die Stelle zu desinfizieren. Anschließend muss gewartet werden, bis das Desinfektionsmittel getrocknet ist. Nach dem Einsetzen kann der Sensor bei Bedarf mit einem passenden Fixierpflaster stabilisiert werden. Auch ob der Sensor wie vorgesehen alle 14 Tage gewechselt wird, kann abgefragt werden. Und wenn ihr jetzt einen aufgebrachten Kunden vor euch habt, ist es vielleicht auch noch gut zu wissen, dass man Probleme mit den Sensoren dem Hersteller unter freestylelibre@abbott.com mitteilen kann. Defekte Exemplare können auch mittels eines Online-Formulars reklamiert werden. So, und damit endet unser Ritt durch die Welt der Schmerzmittel- und Blutzuckermessung. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch jetzt eine ganz fantastische Woche. Meine wird sehr kurz sein, weil ich am Donnerstag Geburtstag habe und ich netterweise von meinen KollegInnen frei bekommen habe, um ein ganz langes Geburtstagswochenende zu feiern. Ich versuche natürlich trotzdem am kommenden Montag wieder fit und ausgeruht hier zu sitzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin. Gehabt euch wohl.